Es war immer klar, das ist ein bisschen jetzt auch die Rollenverteilung, die wir jetzt bei Bridge & Tunnel haben. Also ich war auch im Stoffdeck immer für Sachen als so eine Art Außenministerin tätig, also viel für kommunikative Dinge, für Partnerakquise, all solche Scherze. Und habe dann über Facebook geteilt, dass wir jemanden suchen, der uns unterstützt, den operativen Bereich der Werkstatt zu leiten. Und da bekam ich 2 Minuten später von Lotte eine E-Mail, in der stand drin: Liebe Conny, du suchst mich. Und jetzt übergebe ich wieder an Lotte.
Moin, moin, Hamburg.
Aber erstmal übernehme ich. Das waren Constanze Klotz und Hannah Charlotte Erhorn vom Hamburger Fair Fashion Label Bridge and Tunnel. In diesem Podcast geht es um nachhaltige Mode und Accessoires, die aus gebrauchten Blue Jeans entstehen und Geflüchteten und sozial Benachteiligten eine berufliche Perspektive geben. Vor allem aber geht es um ein Frauen-Power-Duo, das wirkt, als hätten sie schon mit 17 Jahren gemeinsam Pläne ausgeheckt. Dem ist nicht so. Manchmal findet zusammen, was zusammengehört, und manchmal braucht es dafür eine fiese Friese-Motto-Party und lässig getragene Achselbehaarung. Manchmal kommen dabei dann so tolle Dinge heraus wie Bridge and Tunnel. Moin, schön, dass ihr hier vorbeischaut oder besser hört. Das ist der Podcast vom Hamburger, dem großformatigen Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seine Zentrale hat der Hamburger im Stella-Haus, nur einen Steinwurf von der Elbe und einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt. Aber sein Blick geht natürlich weit über den Horizont hinaus. 4-mal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Allesamt LeidenschaftstäterInnen und Charakterköpfe, kreative MacherInnen und Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber sie alle hätten es verdient. Einige von ihnen kommen in diesem Podcast zu Wort. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg, und ich habe die große Freude, die spannendsten BewohnerInnen dieser Stadt für euch vors Mikrofon zu laden. Constanze Klotz und Hannah Charlotte Erhorn habe ich digital getroffen, morgens mit einem Kaffee in der Hand. Aber ich kenne die beiden schon länger, noch aus der Zeit, als sie einen Pop-Up-Store in der Schanze hatten. Ich fand ihr Konzept damals schon spannend, gut 4 bis 5 Jahre ist das her. Zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme aber befand sich Hamburg im Lockdown. Kein guter Zeitpunkt für einen Trip nach Wilhelmsburg an den Währing-Kanal, wo das Herz von Bridge & Tunnel schlägt. Auch Constanze und Charlotte haben den Betrieb quasi entzerrt, um Abstände und Co. einhalten zu können. 2016 haben die zwei Frauen ihr Unternehmen gegründet. Die Idee dahinter ist so simpel wie großartig. Bridge & Tunnel ist ein Upcycling-Label, das aus altem Denim neue Accessoires, Outdoor- und Einrichtungsartikel fertigt. Die Jeansreste werden zu Taschen, Teppichen und Turnbeuteln. Jedes Produkt verlässt das Haus mit einem kleinen Emblem, auf dem der Name der Mitarbeiterin steht, die oder der die letzte Naht setzte. Mode wird so nahbar, sie bekommt ein Gesicht. Das kommt so gut an, dass Constanze und Charlotte eine Kooperation mit Schibo oder dem FC St. Pauli eintüten konnten. Ein Social Business, das Karriere macht. Wie, das erzählen sie euch am besten selbst. Dieser Podcast ist der Podcast vom Hamburger, und ich möchte deshalb mit einer Hamburg-bezogenen Frage starten. Hätte das Label Bridge & Tunnel auch an einem anderen Ort als auf Wilhelmsburg in Hamburg entstehen können?
Lotte, was sagst du? Ich würde sagen, nein.
Ich würde auch sagen,
in keinem Fall.
Also auf jeden Fall in Hamburg, aber wie der Name schon sagt, Bridge & Tunnel, wir haben einen Inselbezug zu unserer wunderbaren Insel Wilhelmsburg, die man nur über Brücken und Tunnel erreichen kann. Und genauso die Leute, mit denen wir arbeiten, zu denen ist der easyste Weg auch manchmal der kompliziertere oder umgekehrt. Also wir bauen Brücken zu unseren Leuten, die für uns tolle Sachen fertigen. Und für die bauen wir Brücken oder Tunnel in ein Leben in der Erwerbstätigkeit.
Und ich glaube auch, dass der Stadtteil einfach so besonders ist. Also ich weiß nicht, ich finde, es gibt in Hamburg ja schon noch einige Stadtviertel, die so ein bisschen unfertig sind. Und Wilhelmsburg würde ich in jedem Fall auch dazu zählen. Ich glaube, das sind Stadtviertel, die kann man entweder als Problemorte sehen oder als Orte, die ganz, ganz viele Chancen bereithalten. Und wir finden, Wilhelmsburg ist definitiv Letzteres, auch wenn das in der Presse manchmal anders dargestellt wird. Und ich finde, solche unfertigen Orte, sind prädestiniert dafür, Begegnungen zu ermöglichen, die man sonst gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Also wer hätte gedacht, dass wir mal so ein Label kreieren, das in Wilhelmsburg produziert, aus alten Textilien fertigt. Wir sind ja nicht morgens aufgewacht und haben gedacht, das müssen wir in Wilhelmsburg tun, sondern durch den Ort kam die Idee zu uns und deswegen ist der Ort auch so wichtig.
Und es ist noch sehr, sehr viel Platz für Kreativität und das Ausleben von neuen Konzepten. Das ist vielleicht in so sehr etablierten Gegenden oder Orten noch ein ganz bisschen schwieriger. Da muss man sich vielleicht noch ein bisschen ellenbogenmäßiger seinen Platz erkämpfen. Bei uns ist das eher wie so, gibt es viel interessanten Wildwuchs an Konzepten.
Wilhelmsburg, auf Wilhelmsburg oder in Wilhelmsburg?
Beides. Habe ich mich ja vorhin auch gefragt.
Beides.
Ich wurde auch schon korrigiert. Es heißt auf Wilhelmsburg, weil wir sprechen ja hier über eine Insel. Da darf man gerne auf Wilhelmsburg sagen. In Wilhelmsburg passt aber auch für die Menschen, die sich da noch nicht perfekt auskennen oder keine HamburgerInnen sind, als kleiner Hinweis. Beides geht. Wo genau seid ihr denn in oder auf Wilhelmsburg für die Nicht-Ortskundigen sozusagen?
Ich sage ja witzigerweise immer in Wilhelmsburg, aber auf der Insel. So geht das in meinem Gehirn ganz gut zusammen. Wir sind hier im nördlichen Reiherstiegviertel. Es ist hier so ein Viertel mit so einer gründerzeitlichen Bausubstanz. Wir sind direkt am Wieringkanal. Das ist die Grenze zwischen Wohn- und Gewerbe. Das ist irgendwie auch ganz interessant, weil hier auch, wie Lotte das vorhin so schön gesagt hat, glaube ich, noch mehr Wildwuchs passiert, als wenn wir jetzt in einem reinen Wohngebiet unterwegs wären. Und hier sind relativ viele kreative Menschen, die verschiedene Dinge tun. Und es ist hier ein sehr inspirierendes Umfeld.
Wie ist es denn mit euch beiden? Wie lange kennt ihr beiden euch denn schon?
Gute Frage.
Haben wir noch nicht auch durchgerechnet.
Gefühlt schon das ganze Leben. Aber also wir haben uns kennengelernt in Lüneburg auf einer Motto-Party zum Thema Fiese Friese. Ich trug eine riesengroße Palme, Lotte künstliches Achselhaar. Wir
es
haben
ist,
schnell gemerkt.
Wie man hören kann, es ist eine Weile her, ne? Wir waren nicht neulich auf dieser Party. Es ist noch in den Ausläufern unserer Studentenzeit gewesen.
Und wir haben neulich versucht zu rekonstruieren, wann das war. Wo sind wir gelandet, Lotte? Bei welchem Jahr? 2003
ich wollte 2000,
oder so?
Nein!
Zu früh?
Nein. Es wäre so 2005, oder?
Ja?
Ja. Doch, ich
also
glaube
so in
schon.
Dem Dreh, so, Regine, irgendwas so.
Ja, sowas. Also
so schon auf jeden Fall relativ lang her. Sagen wir mal so 15 Jahre bestimmt.
Oh aber
Gott,
das war
jetzt fühle ich
nur
mich
so
wie eine Oma.
Eine lose Partybekanntschaft, kann man fast so sagen.
Eine
ne?
flüchtige
es noch,
Bekanntschaft.
Es war noch ganz weit weg von einer beruflichen Zusammenkunft oder gar einer Freundschaft oder was. Es war so, wie man das damals machte. Da gab es ein Medium, das hieß Facebook und da haben wir uns befreundet miteinander und dann einfach ganz lange auch nichts voneinander oder immer nur so peripher voneinander gelesen oder gehört. Und das hat sich einfach ein paar Jahre so hingezogen.
Aber auf der Party war schon klar, dass wir beide einen ähnlich schrägen Humor teilen.
Sonst
weil
hätten wir uns ja nicht gegruschelt oder auch gefällt mir.
Genau, ich glaube, vor Facebook war noch StudiVZ, wo wir uns gegruschelt haben. Aber es war irgendwie klar, wir teilen irgendwie so einen gleichen Humor und wir werden oft gefragt, wie das denn so, was das mit unserer Freundschaft gemacht hat, dass wir zusammen arbeiten. Und man muss sagen, wir waren gar nicht befreundet, sondern wir waren nur angegruschelt und kannten uns über Facebook und wussten, wir teilen irgendwie eine Form desselben Humors und haben dann immer so lose Kontakt gehalten und sind dann irgendwann für das Stoffdeck und dann später auch das Label zusammengekommen und haben dann sozusagen neben der Entwicklung des Labels auch unsere Freundschaft aufgebaut. Das heißt, beides gibt es ungefähr gleich lang und ich glaube, dass das oft ganz viele Vorteile für uns hat, weil wir uns immer schon anscheinend wahnsinnig lustig fanden, aber wir haben jetzt keine Freundschaftsvorgeschichte, die, glaube ich, bei Gründungen mal Vorteile sein kann, vielleicht manchmal aber auch nachteilhaft. Aber ich könnte jetzt gar nicht mehr ohne meine Lotte. Ich habe mal gegenüber irgendeinem Pressevertreter, da war ich schwanger mit meiner zweiten Tochter, Lotte als meine bessere Hälfte bezeichnet und hat sie so ganz trocken gesagt, aber das Kind ist nicht von mir. Also wir haben schon eine sehr enge Freundschaft und natürlich auch eine sehr enge Arbeitsbeziehung, aber das ging sozusagen parallel.
Erinnerst du dich noch, Conny? Ich habe sogar eines Tages die Frage aller Fragen gestellt.
Welche
ich
war das?
Also wir haben ja schon eine Weile dann beruflich miteinander zu tun gehabt und ich glaube, dann ist uns irgendwie sowas aufgefallen wie, sag mal, könnte man jetzt eigentlich auch sagen, wir sind befreundet?
Ach ja,
weil,
stimmt.
Ne, vorher waren wir immer so, ach, das ist meine Kollegin Conny und irgendwann hat man gemerkt, ah, wir tauschen aber auch so viel Privates und Inniges aus, dass man gar nicht mehr nur von Kollegenschaft reden kann, sondern tatsächlich sagen muss, ey, das ist eine Freundin von mir, das ist meine Freundin Conny.
Genau, und ich muss an dieser Stelle noch erzählen, Lotte hat mir kürzlich sehr lustige Videos ihrer Söhne geschickt, die sie nachgemacht haben, wie sie mit mir telefoniert, weil wir haben, musst du dir vorstellen, eine Standleitung, entweder per Telefon oder per WhatsApp, also auch so viel zum Thema, wie eng arbeiten wir, erleben wir miteinander, wenn auch nur digital, haben ihre Söhne sehr lustig nachgemacht, wie Lotte mit mir telefoniert und immer, ach, Conny sagt.
Ach, Conny, hahaha, Conny, hahaha, Conny. Also ich scheine sehr häufig sehr laut lachend mit dir zu telefonieren.
Die Frage, ob man befreundet ist, finde ich ganz schön. Es ist wie in der Beziehung, an einem gewissen Punkt fragt man sich, sind wir jetzt eigentlich zusammen?
Ja, das ja, stimmt so ein bisschen total. So. Ja, schon, oder? Sag doch mal.
Ja, ja, genau. Da müssen sich auch beide zu bekennen. Es wäre ja ganz schlecht gewesen, wenn die eine sagt, nö, und die andere
vor,
ja.
Conny hat gesagt,
da hätten wir die erste Reibung.
Conny hätte dann gesagt, nee, lass uns beim Sie bleiben.
Nur noch mal dazwischen gefragt, seid ihr eigentlich beide Hamburgerinnen?
Also ich bin Hamburgerin, obwohl, sagt man nicht, man darf nur Hamburgerin sein, wenn schon die Großeltern in Hamburg geboren sind.
Ja,
oder
das lassen
so?
Wir jetzt beiseite. Diese
also ich bin in Hamburg geboren.
Okay.
Und ich nicht. Ich bin in Dresden geboren und habe dann lange in Thüringen gewohnt und bin dann nach der Wende, hat es mich nach Nordrhein-Westfalen verschlagen und zum Studium nach Lüneburg. Bis zu besagter fiese Friese-Motto-Party, wo Lotte und ich uns dann begegnet sind. Genau, und ich wohne jetzt aber schon 20 Jahre sozusagen in Norddeutschland und fühle mich hier sehr heimatverbunden, auch weil ja meine Kinder hier geboren sind. Aber,
du bist doch Hamburgerin im Herzen, auf jeden Fall.
In jedem Fall.
So, ihr kennt euch jetzt schon eine Weile und ihr habt es schon angesprochen. Es gab ja nicht zuerst Bridge and Tunnel, vorher gab es ja das Stoffdeck. Ich finde es ganz faszinierend, weil nur eine von euch beiden kann nähen. Trotzdem gab es das Stoffdeck. Was ist denn da passiert?
Ja, interessant. Also und vor allen Dingen mit, also ich kann nähen. Ich, Lotte, kann nähen. Mehr schlecht als recht, aber ich bin, das ist mein beruflicher Hintergrund eigentlich. Ich habe Textildesign studiert und ich komme natürlich jetzt in meinem Leben ganz selten dazu zu nähen, weil wir, es ist ja immer so ein Idealbild, dass man, wenn man ein textiles Label hat, dass man selber dafür auch ganz viel mit Textilien zu tun hat, aber es hat sehr viel mehr mit Organisation etc. zu tun. Aber wie wir zusammengekommen sind im Stoffdeck, ist eine textile Geschichte, denn Conny, jetzt musst du mich berichtigen, habt ihr das 2012 euch überlegt oder 2013? Es wurde zumindest im Rahmen der internationalen Bauausstellung, die hier auf Wilhelmsburg stattfand, ein textiler Coworking Space erdacht durch Conny, the Master Brain. Und
genau, ich kann ja mal ganz kurz diese kleine Episode übernehmen. Genau, also ich habe seit Anbeginn der IBA, also von 2007 ist ja hier gestartet auf der Insel, bis 2013 7 Jahre lang gearbeitet. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und habe bei der IBA zusammen mit einer Kollegin alle Kultur- und Kreativprojekte betreut. Und die Idee der IBA war es unter anderem mit ihrer Man- und Frauenpower, aber auch mit der finanziellen Power, jetzt im Kreativbereich Projekte zu schaffen, die bleiben, wenn diese temporäre Zeit, in der die IBA hier als so eine Art Stadtlabor aufgetreten ist, wenn diese vorbei ist, dass die Projekte bleiben und wachsen und gedeihen können.
Guck, schon damals haben die gemerkt, Wilhelmsburg ist ein kreativer Stadtteil, der auch weiter kreativ angeimpft werden darf.
Genau, in jedem Fall. Und wir hatten so mit verschiedenen Projekten rumexperimentiert. Ich habe parallel auch über das Thema promoviert. In Lüneburg geht das überhaupt? Kann man Kreativprojekte planen oder sind sie dann sofort zum Scheitern verurteilt, wenn ein städtischer Akteur von oben sagt, wir haben die Power und das Finanzielle, kann sowas überhaupt glücken? Und dann haben wir gesagt, doch, es gibt schon die Möglichkeit, dass man Begegnungsräume letztlich schafft, aus denen wieder was Neues entstehen kann. Man muss aber die Ergebnisoffenheit aushalten und das ist ja gar nicht so leicht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, es wäre doch total spannend, eine Art Textilien-Coworking-Space ins Leben zu rufen, ja, weil wir wussten auch aus anderen Projekten, dass es sehr, sehr viele Menschen mit handwerklichem Geschick oder auch einer handwerklichen kulturellen Historie gibt auf der Insel und haben dann diesen Coworking Space, ich zusammen mit unserer jetzigen Geschäftsführerin Passage, konzipiert und waren dann Feuer und Flamme für das Projekt und haben ihn 2013 im Frühjahr eröffnet. Das war im letzten IBA-Jahr und die Konstellation war so, dass Passage gesagt hat, das ist sozusagen ein Träger, der seit vielen, vielen Jahren Langzeitarbeitslose in Arbeit bringt. Die hatten aus einem Nähprojekt noch einen Fuhrpark an Nähmaschinen übrig. Die haben gesagt, wir bringen den Fuhrpark ein und die IBA ist mit einer Anschubfinanzierung reingegangen. Und dann stand das Konzept, aber auch gleichzeitig die große Frage im Raum, wer leitet denn so eine operative Werkstatt? Denn ich kann vieles, aber nicht nähen.
Und jetzt kommt wieder Facebook ins Spiel.
Genau. Und dann habe ich, es war immer klar, das ist ein bisschen jetzt auch die Rollenverteilung, die wir jetzt bei Bridge & Tunnel haben. Also ich war auch im Stoffdeck immer für Sachen als so eine Art Außenministerin tätig, also viel für kommunikative Dinge, für Partnerakquise, all solche Scherze. Und habe dann über Facebook geteilt, dass wir jemanden suchen, der uns unterstützt, den operativen Bereich der Werkstatt zu leiten. Und da bekam ich 2 Minuten später von Lotte eine E-Mail, in der stand drin, liebe Conny, du suchst mich. Und jetzt übergebe ich wieder an Lotte.
Ich hatte nämlich tatsächlich mir so einen Traumort erwünscht, in Wilhelmsburg. Also sowieso finde ich sehr, sehr interessant das Konzept des Coworking, also die gemeinsame Nutzung von einer gewissen Infrastruktur. Das kennt man ja sonst eher aus so Büroumfeldern, ne? Dass sich Leute einfach eine gemeinsame Kaffeeküche teilen und dann hat jeder einen tollen Arbeitsplatz, wo er sich mit seinem Laptop hinsetzen kann und dann die Gemeinschaft suchen kann, wenn er oder sie braucht und sich dann aber auch auf seine Arbeit konzentrieren kann und sich nicht um eine eigene Immobilie kümmern muss oder so.
Und gleichzeitig, hast ein Netzwerk und es ist günstig.
Hast ein Netzwerk, genau. Kommst vielleicht auch mal in Kontakt mit anderen Leuten da und sitzt nicht so in deinem stillen Kämmerlein. Und das für ein Nähumfeld aufzubauen, fand ich ein tolles Konzept, weil ich ja selber auch Textildesignerin bin und weil ich auch weiß oder mir immer auch gesagt wurde, es ist einfach schwierig als Jungdesigner, einen Kredit zum Beispiel zu bekommen, um sich die ganzen Spezialmaschinen anzuschaffen. Oder
manchmal nur 2 Tage braucht oder so.
Einmal.
Man braucht den ganzen Fuhrpark nicht komplett zu Hause.
Du brauchst auch den Zuschneidetisch nicht den ganzen Tag. Also es ist durchaus möglich, sich so einen riesengroßen Zuschneidetisch, den man zu Hause nicht stehen haben kann, mit mehreren Leuten zu teilen. Von daher fand ich das Konzept absolut ansprechend und hätte mir auch ein Atelier gemietet in so einem Coworking-Space. Habe aber dann gedacht, Mensch, wenn da schon jemand gesucht wird, der das leitet, dann, glaube ich, bin ich die perfekte Person.
Genau. Und was, glaube ich, interessant ist beim Stoffdeck, also er war so konzipiert, dass schon von Anbeginn eigentlich Profis und Laien zueinander finden sollten, also sehr niedrigschwellig, dass man eben sich stundenweise, aber auch tageweise oder wochenweise einmieten konnte. Wenn man zum Beispiel jetzt als Designer, Designerin eine kleine Kollektion hat und brauchte Equipment, konnte man sich einmieten. Aber man hätte sich auch einmieten können, wenn man aus dem Stadtteil kommt und nur was abändern will zum Beispiel. Wir haben dann schon gemerkt, die Hemmschwelle in diesem Ort, der zwar sehr, sehr kreativ ist, aber hier findet ja auch so vieles parallel statt und manchmal gibt es dann schon auch, glaube ich, so Berührungsängste. Darf ich da jetzt einfach reingehen? Also wie ist das in so einer Werkstatt? Und wir sind ja gegenüber von der Honigfabrik in so einem Gewerbehof beheimatet und das liegt jetzt auch nicht so direkt an so einer Straße, wo man einfach mal so vorbeiflaniert. Man muss den Ort schon konkret aufsuchen und haben dann gedacht, okay, vielleicht müssen wir, um das Stoffdeck noch mehr zu öffnen, sowas wie ein Stadtteilnähen einrichten. Gesagt, getan und haben dann einmal in der Woche, ich glaube, für sowas wie 1 Euro die Stunde oder so, für wirklich so einen symbolischen Beitrag konnte man kommen und hier seine Projekte machen. Und da waren wirklich also ganz verrückte Sachen dabei, von Menschen, die Jacken für Hunde genäht haben, bis irgendwie auch Sachen, die nochmal einen ganz anderen Designanspruch hatten oder einfache Änderungsarbeiten für die Familie oder so. Da haben wir schon gemerkt, okay, das ist irgendwie cool, dass man es nochmal ganz niedrigschwelliger denkt. Und wir fanden es auch immer schon klug, uns das Angebot über Multiplikatoren und Multiplikatoren im Stadtteil zu verteilen. Ne? Also wer erreicht die Menschen, für die sowas interessant sein könnte? Und dann steckte uns jemand irgendwann, dass es schon einen deutsch-türkischen Nähclub gibt, der in der Moschee näht einmal in der Woche, aber da immer die Haushaltsnähmaschinen hinschleppt. Dann haben wir gedacht, das für euch ist doch unser Stadtteilnähen perfekt. Kommt doch einfach zu uns, dann könnt ihr euch das Rumgeräume sparen. Und dieser Moment sozusagen, dass wir dann gesagt haben, das Stadtteilnähen ist jetzt bitte auch geöffnet, natürlich für den Nähclub, hat dazu geführt, dass wir jetzt heute schon seit 5 Jahren unser Label Bridge & Tunnel führen.
Und ihr habt euch aber auf eine Stoffart festgelegt, ne? Ihr habt gesagt, wir nehmen nur die Jeans.
Ja, also ja, was heißt festgelegt?
Das ist ein bisschen zufällig, ne?
Das ist ein bisschen zufällig gewesen. Ja. Wir haben im Stoffdeck fanden auch viele Workshops statt. Und vielleicht auch aus Zeitgeistgründen haben wir immer schon uns auch sehr nachhaltige Ideen überlegt, wie man mit Textil umgehen kann oder wo man nachhaltige Textilien herbekommen kann. Und bei uns auf dem Gewerbehof ist auch eine Kleiderkammer, die Kleidung einsammelt, sortiert, bewertet und an Bedürftige ausgibt. Und von denen wussten wir, dass es einfach einen sehr, sehr großen Nachschub gibt an Jeans, die nicht mehr getragen werden können. Weil man kann sich das ja vorstellen von den eigenen Hosen. Viele Leute tragen ihre Jeans, bis sie vom Leibe fallen. Und dann ist es aber so, dann ist man mit denen doch ein bisschen zu häufig Fahrrad gefahren. Dann gibt es da im Schritt oder an den Knien einfach ja, Stellen, die nicht mehr richtig schön aussehen. Oberschenkel und Rückseiten sind aber auch noch wunderbares Material. Und das ist uns im Grunde so in die Hände gefallen. Und da haben wir ein paar tolle Sachen in Workshops mal gemacht und haben gemerkt, das ist eigentlich ein ideales Taschenmaterial. Daraus sind dann die ersten Designs entstanden.
Vor allem aber, Leute, es gibt ja die Leute, die ihre Jeans wertschätzen und sie richtig lange tragen, bis sie nicht mehr kann. Aber es gibt viel, viel mehr Menschen,
die hunderte von Jeans im Schrank haben.
Genau, die sich nicht frei machen können von den Versuchungen der Modeindustrie, die uns tagtäglich an jeder Ecke begegnen. Ich möchte nicht sagen, die uns anlauern. Die sagen, diesen Sommer brauchst du Boyfriend Cut, nein, Latzhose, 70s, High Waist, whatever. Und plötzlich hast du 15 Jeans im Schrank. Keine passt dir richtig, weil du geglaubt hast, mit diesem Trend bist du glücklicher, du findest mehr Freunde, du siehst wunderbar aus. Und auch diese Hosen finden in einer Fülle sich in Kleiderkammern wieder, weil die Leute natürlich irgendwann merken, ich kann mich von sowas auch nicht ganz frei machen. Upala, ich bin jetzt doch nicht so der Latzhosentyp.
Da passe ich nie wieder rein, zum Beispiel in diese Hose.
Ich will damit sagen, diese Welt erstickt auch deshalb in Jeans, weil uns die Industrie vorgaukelt, dass wir wahnsinnig viele brauchen. Wir aber nur, das sagt Lotte immer so schön, ja nur ein Popo haben. Und sehr viele Menschen haben einfach zu viele Hosen in ihren Schränken und stoßen die irgendwann ab und dann landen die in der Kleiderkammer und wir konnten gar nicht glauben, wie viel Jeans es gibt und das vor allem schien es eine Quelle zu sein, die irgendwie nie versiegt und das hat sich total bewahrheitet. Also bis heute haben wir gar kein Problem, unser Material zu sourcen, heißt das ja dann so im Fachjargon, denn wir haben verschiedene Kooperationen mit verschiedenen Kleiderkammern über die Stadt verteilt. Hanseatic Help gehört zum Beispiel dazu, die AWO sammelt seit einer Weile für uns und seit bestimmt 2 Jahren oder Lottes nimmt krass zu, auch jetzt in Corona, kriegen wir täglich, ich habe von einem riesigen Karton von meinem Schreibtisch genommen, von uns unbekannten Privatmenschen ihre alten Jeans geschickt. Das sind manchmal bis 3-4 Kartons am Tag, immer garniert mit einem Liebesbrief, vielleicht noch einer Schokolade fürs Team und irgendwie aufmunternde Worte. Und dann steht sowas drin wie, danke, dass ich euch meine alten Schätze anvertrauen kann. Ja, die ganze Familie hat mitgesammelt. Und das sind uns unbekannte Menschen aus ganz Deutschland, die haben über uns in der Presse gelesen oder folgen uns auf Social Media. Und die finden es schöner, ihre alten Schätze an eine Stelle zu geben, wo sie transparent nachverfolgen können, was passiert damit, als sie in den Altkleidercontainer zu werfen. Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber ich glaube, diese Nahbarkeit und dieses Verständnis dafür, dass wirklich jemand, dass man weiß, was passiert aus der Hose, und eben nicht sozusagen diese Blackbox in Kauf nehmen muss. Ja, da ist, glaube ich, ein Teil davon wird recycelt, glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. Das ist ja auch, glaube ich, für viele Menschen schwierig zu fassen. Und ja, wir werden wirklich also zugeworfen mit Jeans und das ist richtig toll, dass wir so zugeworfen werden.
Kleine Frage zwischendurch. Sind das mehr Herren- oder mehr Damen-Jeans?
Oh, es sind mehr Damen. Wir würden uns sehr viel mehr über Herrenjeans freuen, weil da meist mehr Fleisch am Bein ist.
Aber da wissen wir auch, wer anfälliger ist für die Lauerungen der Modeindustrie.
Ja, definitiv. Das ist richtig. Das Schöne an Jeans ist, dass sie ja farblich und so immer zusammenpassen. Ne? Also Denim-Blau ist eine tolle Farbwelt, bei der wir einfach sehr gut bleiben können. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir einfach Jeans zu unserem Material gemacht haben und auch dabei bleiben. Anfangs dachten wir noch, jede Kollektion entsteht aus einem neuen Recyclingmaterial. Davon sind wir so ein bisschen ab. Vielleicht, weil uns das auch noch nicht so über den Weg gelaufen ist.
Und wir sind ja auch von dem Gedanken ab, dass wir überhaupt Kollektionen machen. Ja. Also wir verstehen uns als Slow Fashion Label. Also ich hatte ja vorhin kurz erzählt von dem deutsch-türkischen Nähclub. Vielleicht, um das nochmal aufzurollen. Also der deutsch-türkische Nähclub hat dann einmal in der Woche bei uns im Stoffdeck genäht. Und wir standen sozusagen in der Situation, haben gemerkt, dass fast alle der Frauen wahnsinnig handwerklich geschickt sind, sehr toll nähen können, aber alle hatten Zeit, mittwochs vormittags zu einem Nähtreff zu kommen. Dann haben wir auch ein bisschen also versucht herauszufinden, was habt ihr schon mal gearbeitet in Deutschland? Und die wenigsten hatten schon mal einen sozialversicherungspflichtigen Job. Erst recht nicht im Bereich Nähen, weil man ja in Deutschland für alles einen Zettel braucht. Und wenn man nur ein Talent hat, das auf keinem Zettel steht, dann ist das Talent in Deutschland nicht vermittelbar. Und dann haben wir gedacht, Wahnsinn, so ein Talent und gleichzeitig das Unvermögen der deutschen bürokratischen Strukturen, auch Talente zu vermitteln, ja, weil es eben keinen Zettel dafür gibt. Und haben dann gesagt, cool, lass uns doch eine eigene lokale Produktion Denken mit lokalen Talenten. Und das Thema der Jeans hat sich so parallel entwickelt, weil wir schon so viel daran rumexperimentiert haben. Wir haben gemerkt, es gibt so viel davon. Lotte hat dann immer so schön gesagt, das ist 50 Shades of Blue. Man kann so toll innerhalb der Farbfamilien arbeiten. So, das fanden wir irgendwie total wunderbar. Und haben dann gesagt, cool, und dann machen wir einfach in jeder Kollektion neues Material. Und heute ist es so, dass wir gar keine Kollektion machen, weil wir uns als Slow Fashion Label verstehen. Und dazu gehört für uns auch, dass wir beweisen wollen, dass man Teile länger als eine Saison gleichgesetzt mit einer Kollektion tragen kann. Wir haben es damit ein bisschen leichter als jetzt Labels, die jetzt wirklich Fashion machen, denn wir machen vor allem Accessoires und Home-Textiles, also ganz viel verschiedene Taschen und Kissen, Decken für zu Hause und so. Die tauscht man nicht so oft aus. Aber ich will damit sagen, so der Gedanke, dass man sich wirklich mal löst vom Wetter, von äußeren Einflüssen, von der Stimmung, von den Versprechen der Modeindustrie und sagt, wir brauchen gar keine Kollektion, wir brauchen Lieblingsteile. Und deshalb machen wir Lieblingsteile, und weil wir auch irgendwie von Jeans nicht lassen können, sind wir da jetzt, stecken wir bewusst sehr glücklich fest in der Denim-Thematik. Kollektionslos gelöst machen wir Denim-Lieblingsstücke aus Jeans, die schon mein Leben hatten. Und weiß nicht, vielleicht begegnet uns noch mal ein neues Textil, aber noch konnte keines unser Feuer so entfachen.
Bisher wie Jeans. Die Jeans-Geschichte ist noch nicht auserzählt, auf gar keinen Fall.
Was war denn zuerst da oder hat sich das zusammenentwickelt? Die Idee, Menschen eben in eine Erwerbstätigkeit zu bringen und da ein Team zu formen, das eben sich einbringen kann und so eine neue Basis hat für das Leben hier in Hamburg, oder die Idee, Slow und Fair Fashion zu machen?
Also wir sprechen da meistens von der Urknalltheorie.
Die ist von uns übrigens.
Die haben wir erfunden. Nein, weil es wirklich, man kann nicht sagen, zuerst war das eine, dann war das andere und dann hat sich das so draus entwickelt, sondern es ist irgendwie von drei unterschiedlichen Seiten sind Konzepte aufeinander geknallt und haben ein Ding ergeben. Also es war nicht zuerst der Gedanke, lass uns Recycling machen, und dann haben wir damit angefangen, vielleicht mit einer herkömmlichen Produktion, und haben dann gedacht, nee, das könnten wir noch besser gestalten. Oder wir haben auch nicht gesagt, Mensch, wir haben diese Menschen, die ganz viel können, lass uns da mal mit frei verkäuflichen Stoffen tolle Produkte entwickeln. Irgendwie kam alles gleichzeitig und zusammen. Es hat auf einmal so Sinn gemacht, als wir das ausgesprochen haben, dass wir gar nicht groß drüber nachgedacht haben, ist das denn gibt es dafür überhaupt schon Beispiele? Können wir uns an jemanden wenden? Können wir jemanden fragen? Wir haben es dann irgendwie einfach gemacht.
Aber ich glaube, so diese organische Dynamik, die das Label hat, die ist irgendwie so paradigmatisch. Also so wie wir uns nicht zu Hause oder im Büro im Stoffdeck am Zuschneidetisch überlegt haben, dass wir jetzt aus der Werkstatt heraus ein Label gründen, die steht schon auch sehr dafür, wie sich das Label tatsächlich entwickelt hat. Denn beide Themen sind gleich wichtig. Also die leben auch voneinander. Trotzdem merken wir schon auch immer, gerade in der Außenkommunikation, Menschen interessieren sich für Menschen. Also im Zweifel ist es immer interessanter, zu erzählen, warum wir mit den tollen Menschen arbeiten, die bei uns beschäftigt sind. Und das Thema Denim oder Upcycling hat dagegen fast was zu Stoffliches. Gleichzeitig sind ja auch in der Stoffherstellung, der Produktion von Jeans wahnsinnig viele Menschen involviert, aber die sind ja unsichtbar in der textilen Lieferkette. Ne, man kann sie viel schwerer greifen als die echten physischen Menschen, die bei uns in der Werkstatt stehen, die wir auf Social Media auch viel zeigen, weil es uns wichtig ist, eigentlich zu zeigen, dass die Mode viel stärker Gesichter bräuchte. Also eigentlich müsste auch in jeder H&M-Klamotte Handmade drinstehen. Ja, es gibt ja nicht solche automatisierten Prozesse, dass eine Jeans ganz alleine, also eine Baumwolle allein gesät wird, geerntet wird, zu Garn versponnen wird, gefärbt wird, dann wird sie alleine gebleached und dann sitzt sich erst jemand an die Nähmaschine und näht sie. Na, also sind überall Menschen involviert, und das wollen wir zeigen, dass die Mode mehr ein Gesicht braucht, um sie auch, glaube ich, anders wahrzunehmen und anders wertzuschätzen. Und deswegen, glaube ich, sind in der Kommunikation bei uns die Menschen immer noch ein bisschen über dem Material angesiedelt, aber nur, weil sie für uns greifbarer hier sind.
Und weil es für viele Menschen wirklich auch ein Aha-Erlebnis ist, das zu sehen. Ne? Die Produktion ist sonst sehr, sehr weit weg, sehr viel im globalen Süden. Da hat man vielleicht schon mal gehört, oh Gott, da herrschen unmenschliche Bedingungen, oder da sind die Leute ausgesprochen arm, oder da haben Arbeiter wenig Rechte. Aber es hat zuerst vom Gefühl her nicht so viel mit einem selber zu tun. Und dieser Aha-Effekt entsteht, wenn man tatsächlich in eine echte Produktion reingucken kann, wenn man sehen kann, das sind Menschen, die eine Stimme haben, die eine Familie haben, über die man was erzählen kann. Das ist ähnlich wie wie zum Beispiel bei Nahrungsmitteln, wo ja auch ein viel größeres Bedürfnis inzwischen da ist, zu sehen, wo kommt das eigentlich her? Was bedeutet lokale Produktion eigentlich? Wie nah kann man damit die Produzenten mit den Konsumenten bringen? Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, was momentan sehr, sehr präsent ist für viele Leute, mehr zu schauen, wie sind die Zusammenhänge und das dann auch wirklich weiter nachzufragen. Also wir haben tatsächlich auch Menschen, in jedem unserer Produkte steht, ist immer so ein Textil-Kennzeichnungsetikett, wo drauf steht, wie diese Dinge zu pflegen sind natürlich auch, aus welchem Material sie bestehen, wo aber auch jeder unserer Mitarbeiter, der die letzte Naht macht, also der im Grunde verantwortlich ist für das Finishing des Produktes, mit einer Unterschrift bestätigt, dass er das gemacht hat. So, das ist allein schon ein toller Anknüpfungspunkt, dass Leute sehen, aha, mit seiner echten Hand hat jemand das hergestellt und dann auch noch unterschrieben. Und es sind tatsächlich bei uns schon Leute gewesen, bei einer sozusagen Werkstattbesichtigung, die richtig ein Fanfoto mit ihrer Näherin, mit ihrem Näher machen wollten. Weil das so war, ne, das Gefühl ist ja, jemand hat es für mich hergestellt. Es ist nicht beliebig.
Und was ich daran auch interessant finde, wir bieten ja auch an, dass man sozusagen die eigene Lieblingsjeans einschickt, die halt vielleicht vom Fahrradfahren durchgenudelt ist, aber noch gut genug ist, um sie länger im Kreislauf zu halten. Die kann man bei uns einschicken und dann machen wir daraus die individuelle Bauchtasche oder den Rucksack. Heißt, die eigene Jeans, die auch narrativ aufgeladen ist, kann uns noch länger begleiten. Und dann ist es ja so, wenn Leute ihre Jeans einschicken und danach ein Produkt oder daraus ein Produkt sozusagen erwerben, bezahlen sie ja schon was dafür. Und trotzdem ist es oft so, wenn sie dann ihr individualisiertes Produkt bekommen, dass dann nochmal eine E-Mail kommt, wo ein dickes Dankeschön dran steht an den Näher oder die Näherin und auch sozusagen nochmal an uns. Und ich finde das irgendwie so sweet, weil sie haben ja schon bezahlt und dann wird sich trotzdem nochmal dafür bedankt, dass sie bei uns Geld ausgeben durften. Und das ist so eine schöne Art der Wertschätzung. Und dann kommen so Mails, wo halt drin steht, und oh, Sayed hat meinen Rucksack ganz toll genäht. Oder vielen lieben Dank an Idobu oder danke an Mandeep. Und das rührt uns.
Wir sprachen schon über die Pandemie. Hat das bei euch umsatztechnisch irgendwelche negativen Einbrüche hervorgebracht oder seid ihr da wirtschaftlich ganz gut durchgestrauchelt?
Ach, wir hatten das große Glück und Pech gleichzeitig, dass wir nicht so eine ganz große Vertriebsmaschinerie haben und von daher sowieso schon sehr gut online aufgestellt waren. Ne, wir haben jetzt irgendwie keine Vertrieblerin, die alle Messen Deutschlands besuchen kann und durch alle Städte fährt, um unsere Produkte in echten Läden an die Frau oder an den Mann zu bringen, sondern mussten das von jeher schon selber machen und haben deswegen uns sehr auf den Online-Shop fokussiert schon vorher. Hatten immer gedacht, oh, das andere müssen wir ein bisschen doller vorantreiben, oh, wann schaffen wir das endlich? Ist jetzt erstmal ausgefallen. Das heißt aber, wir waren da schon sehr gut aufgestellt. Und wir haben auch sehr davon profitiert, dass durch den Mangel an Einkaufsmöglichkeiten viele Leute, die vielleicht vorher auch online gegenüber etwas skeptischer eingestellt waren oder vielleicht auch noch nicht so viele Erfahrungen im Online-Shopping hatten, da herangeführt wurden und dadurch unsere Produkte doch einer großen Kundschaft zur Verfügung gestellt werden.
Und man merkt ja auch, glaube ich, fand das zumindest zu Beginn der Pandemie letztes Jahr, dass das Thema Nachhaltigkeit einen ordentlichen Aufschwung erfahren hat durch die Pandemie. Natürlich sind ganz viele Leute sehr, sehr schlimm gebeutelt. Ich meine, ne, wenn man sich jetzt die armen Einzelhändler und Händlerinnen anschaut, die gibt es ja auch genug zum Glück, die Fair Fashion Stores betreiben, das ist natürlich bitter, dass die sozusagen nicht auch weiter ihrem Business nachgehen können. Aber schon das Thema Nachhaltigkeit hat gewonnen, weil sich, glaube ich, viele gefragt haben, was für eine Art von Welt wünsche ich mir denn, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann mal wieder vorbei ist? Also welche Vielfalt wünsche ich mir in der Stadt? Soll es da nur noch die Großen geben? Oder ist es jetzt nicht gerade lohnenswert, mal genauer hinzuschauen, was diese Stadt und die AkteurInnen in dieser Stadt ausmacht? Und da haben viele uns supportet. Was natürlich auch toll ist, darf man nicht vergessen, wir fertigen seit ungefähr 2,5 Jahren eben dann doch nicht nur Denim, sondern wir haben angefangen, unsere USP, möchte ich sagen, also dieses Customized Upcycling aus Jeans, was ich vorhin am Beispiel des Lieblingsrucksacks erklärt habe, das machen wir mittlerweile auch für B2B-Kunden. Aus ihren Resten fertigen wir neue Designs, die zurückgehen ins Unternehmen. Da hatten wir letztes Jahr eine große Kooperation mit Chibo. Das war natürlich auch sehr, sehr wertvoll in Zeiten der Pandemie. Da haben wir Restanten, also nicht abverkaufte Cord und Jeans war es in dem Fall tatsächlich auch für Chibo neues Gesicht verliehen. Du das wurde über Tchibo abverkauft und wir haben Kooperationen mittlerweile auch mit Levis oder wir haben was für Sea Shepherd gemacht oder für unsere Freunde von Bracenet hier auch aus Hamburg und haben also verschiedene B2B-Kooperationen, die in der Pandemie sehr hilfreich waren, weil dann sozusagen nicht der komplette Druck auf unserem B2C-Geschäft lag.
Und man hat auch tatsächlich bei den Unternehmen ein Umdenken gemerkt, ne? Also wahrscheinlich durch die Pandemie und auch durch dieses Aufzeigen der Dysfunktionalität von Lieferketten, zum Beispiel während der ersten Pandemiewelle, haben es auch Unternehmen tatsächlich nochmal einen Anstoß bekommen, doller über Nachhaltigkeit und Restanten etc. nachzudenken. Und das, da sind wir inzwischen ja sehr gut aufgestellt und können denen tatsächlich einige Produkte anbieten, die eine direkte Lösung für die Unternehmen darstellen können. Also das hat uns wahrscheinlich auch noch einmal in die Karten gespielt.
Definitiv. Und ihr kommt natürlich durch solche Kooperation mit Tchibo, ich hätte schon fast gesagt Edusche, das zeigt, wie alt ich bin, mit Tchibo, bringt euch natürlich raus aus eurer Bubble auch, ne? Aus dieser dann noch kleinen Bubble, dass man wirklich auch nochmal an die breite Masse kommt. Breite Masse, habt ihr überhaupt einen Überblick, wie viel an Stoff ihr in den letzten, ja jetzt ja doch 5 Jahren, seit ihr besteht, recycelt habt oder abgecycelt habt?
Ich hatte es mal für Denim ausgerechnet, Das hat sich jetzt aber auch verändert. Also wir haben vor 2 Jahren, hatten wir mal ausgerechnet, wir verarbeiten ungefähr 1 Tonne Denim pro Jahr. Jetzt sind ist es aber mal unterschiedlich, mal verkaufen wir im Monat so und so viele Produkte. Dann, wenn das jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein Weekender ist, da wird für einen Weekender werden 5 Jeans verarbeitet, gehen natürlich viel mehr Jeans weg, als wenn wir in einem Monat ganz viel Bauchtaschen verarbeiten. Da kann ich aus einer Hose 3 machen. Also es hängt dann tatsächlich mit der Art des Produktes zusammen. Jetzt hat sich unsere Bilanz insofern ja aber verändert, dass wir eben die B2B-Kunden haben. Und da machen wir ja ganz, ganz andere Stückzahlen. Also da können wir auch mittlerweile richtig groß. Und das wäre mal interessant, das mal auszurechnen.
Es sind aber ja nicht nur Jeans, die wir für Firmenkunden verarbeiten, sondern tatsächlich ganz viele unterschiedliche andere Materialien, die als Restanten bei denen anfallen.
Da wird auch, auch ein paar spannende Kooperationen in den nächsten 2, 3 Wochen mit weiteren Hamburger Akteuren gelaunt, die wir jetzt noch nicht verraten können, aber es wird richtig cool. Ja, sehr schade.
Denn das würde meine nächste Frage. Bestimmt gefallen. Die Zukunftsaussichten, was erwartet uns Hamburger und vielleicht auch über Hamburg hinaus die Fans eures Labels? Pläne.
Ich glaube, also irgendwie, manchmal tun wir uns so ein bisschen schwer, immer so, also wir haben in der Werkstatt ein Schild hängen, da steht drauf Think Big. Das finde ich total toll, weil wir das gut finden, groß zu denken, uns gleichzeitig aber schwer tun, so bestimmte so Meilensteine irgendwie aufzuschreiben. Also ich glaube, was in jedem Fall passieren wird, ist, dass unsere Leidenschaft für eine andere Modeindustrie zu kämpfen nicht aufhören wird. Und dazu suchen wir uns kluge Partner, mit denen wir es schaffen, die Idee groß zu machen. Denn es nutzt ja keinem, wenn man in der Blase bleibt, dann ist es so ein bisschen preaching to the converted. Ne? Wir wollen die Kooperation mit auch anderen coolen Hamburger Akteuren, um zu zeigen, Nachhaltigkeit geht alle was an. Und Achtung, es tut nicht weh, sondern es macht richtig Spaß. Also wir bemühen uns immer nicht dogmatisch zu sein, sondern eher eine Lust zu vermitteln, dass es cool ist, anders zu denken, neu zu denken, aber da auch genauer hinzuschauen, wer kann es sich dann tatsächlich leisten, wer kann daran partizipieren, was braucht es noch, damit das Thema noch mehr in die Masse getragen wird. Und da stehen, ja, ich weiß nicht, ganz, ganz viele coole, ne, Lotte-Kooperationen an. Wir haben auch gerade ein paar richtig coole neue, das kann man vielleicht erzählen, Produkte in der Pipeline.
Genau, wir machen zwar jetzt keine Kollektionen, aber trotzdem haben wir natürlich hin und wieder Lust auf neue Produkte oder wir sehen einfach einen Bedarf. Und da haben wir einfach ein paar sehr schöne Produkte, die jetzt pünktlich zum Frühling, zum Sommer, egal wie er sein wird, gelauncht werden. Das wird auf jeden Fall, das macht immer sehr, sehr viel Spaß.
Hau doch mal ein Produkt raus, damit wir wissen, was es ist.
Also wir machen ja sonst keine Bekleidung, aber ich kann schon versprechen, dass es einen sehr, 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 sehr schönen neuen Sweater geben wird. Also ich habe ihn schon Probe getragen und er ist so schön.
Und es wird dazu auch noch einen richtig coolen Blouson geben. Ja. Wer uns interessiert, da lohnt es sich mal bei uns auf Social Media vorbeizuschauen. Da gibt es regelmäßig Sneak Peeks, die sind jetzt gerade in der Produktion. Und ja, die Leute scharren schon mit den Hufen. Also das wird, glaube ich, ein Teil, was, glaube ich, so das ausdrückt, was uns, glaube ich, ausmacht. Also eine Ästhetik, mit einer besonderen Ethik zu verbinden. Also wir stehen ja für bestimmte Werte und wenn man dann ein Produkt kreiert, was eben sich nicht nur gut anfühlt, sondern dazu auch noch cool aussieht und das können der Pulli und der Blouson beide gleichermaßen, dann wird da ein Schuh draus oder eine Jacke oder ein Pulli.
Fifty Shades of Blue. Charlotte und Constanze II, die sich mit ihren Skills und Ideen wirklich wunderbar ergänzen und in Hamburg etwas bewegen für eine soziale und bessere urbane Gesellschaft. Ihr seid neugierig und wollt mehr erfahren? Die beiden haben einen eigenen Podcast. Talk Slow heißt er, der Fair Fashion Podcast. Wie immer findet ihr alle Infos auch unter www.derhamburger.info. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Charlotte und Constanze für die digitale Stunde zu dritt, an Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Hashtag Print lebt. Eine letzte kleine Bitte habe ich noch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, scheut euch nicht, ihn zu abonnieren und empfehlt ihn gerne euren Freunden. Und hinterlasst uns auch gerne eine kleine Bewertung im Internet. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und jetzt sage ich für heute Tschüss und wir hören uns.